Ja, hallo Edgar, hallo Mira.
Hallo, namaste, Yosetu, hallo Mira, nochmal, hallo, namaste.
Ja, also wir machen ein Interview zu dritt. Edgar wird interviewt, und zwar übers Internet machen wir das. Edgar und ich sind auf Gomera, aber an unterschiedlichen Plätzen, und die Mira ist in München. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, beziehungsweise ich habe es ausgesucht, und zwar Yoga als Teil des Weges zum Erwachen. Und ja, meine erste Frage schließt da irgendwie, ist direkt, hat mit dem Thema zu tun, natürlich, aber jetzt direkt auch mit der Formulierung. War ein bisschen Bauchschmerzen habe ich eigentlich dabei, weil eigentlich macht es doch gar keinen Sinn, von einem Weg zum Erwachen zu sprechen, weil Erwachen ja immer spontan passiert und nie irgendwie begründet ist. Edgar, wie siehst du das?
Es hat auch aus einem ganz anderen Grund, ist wirklich irreführend, wenn man davon spricht, ein Weg zum Erwachen. Weil es schaut eigentlich immer so aus, als wäre davor ein Weg. Oder vor allem, wenn man es so ankündigt und in spirituellen Lehren wird das ja gemacht, dann schaut es so aus, als gäbe es eine Methode, die unbedingt zwingend zum Erwachen führt. Würde es die geben, dass sie wirklich zwingend und bei jedem wiederholbar, also so richtig wissenschaftlich, zum Erwachen führen würde, würde es einen solchen Weg geben, dann hätte man den schon längst gefunden. Dazu sind die Individuen viel zu verschieden. Und zweitens eben genau das, was du ansprichst, letztlich geschieht als Gnade. Das ist eine Gnade, die geschieht, wenn Erwachen geschieht. Eine göttliche Gnade, könnte man sagen, und eigentlich muss man es auch nennen, eine Erlösung. Eine Erlösung von Leid. Leid ist dann direkt davor eine leidvolle Phase, aus der man dann erlöst wird, sozusagen. Man könnte sagen, Erwachen ist der letzte Gnadenschuss, wenn nichts anderes mehr wirkt. Am Leid der Welt. Ja, und was hat das jetzt mit Yoga zu tun? Ist eine gute Frage, weil interessanterweise ist es aber so, dass wenn man sich die Biografien der Menschen anschaut, die Erwachen erfahren haben, oder auch Lehren vor allem, die schreiben ja dann Biografien, dann ist es doch oft so, dass zu 90% vorher ein Weg war oder etwas, was wie ein Weg aussieht, eine spirituelle Praxis. Und sehr oft, gerade natürlich aus dem indischen Bereich, weil da haben wir doch die meiste Erwachenstradition oder von dort haben wir eigentlich die Erwachenstradition importiert. Da stammt der Hinduismus ab, mit dem ganzen Yoga, was darin eingebettet ist, mit dem Tantra, was darin eingebettet ist. Die beiden gehören eigentlich zusammen. Können wir vielleicht nachher auch noch erwähnen und besprechen. Da gehört der Buddhismus dazu, da gehört China dazu, Chinismus, Oshawa in China eigentlich. Also da gehört irrsinnig viel an östlichen Wegen dazu, die dann zu dem Erwachen führten. Und dennoch schließt das eine das andere nicht aus. Es ist ein Paradox, wie alles ein Paradox ist, dass da ein Weg ist. Den Weg geht man, mit diesem Weg kommt man nicht wirklich bis zum Erwachen, sondern man könnte sagen, nur bis zu einer Art Vorzimmer des Erwachens. Dort muss man sich dann setzen und eine Nummer ziehen sozusagen und warten darauf, dass Gnade geschieht. Wenn man jetzt wartet, geschieht erst recht keine Gnade. Das heißt, letztlich ist wirklich ein Paradox, wo diese Gnade dann geschieht, wenn man jede Hoffnung, jeden Weg, jede Technik aufgibt. Dann geschieht paradoxerweise wirklich relativ häufig Erwachen. Oder sagen wir so, in den Biografien, die man da lesen kann, und auch bei mir ist so geschehen, ist es halt so, dass meist vor langer spirituelle Praxis war, dann war ein Aufgeben und dann war Gnade. Also es dürfte zusammengehören. In der Art, wie Osho gesagt hat, um ein Ego loszuwerden, muss man zuerst einmal ein großes Ego aufbauen und spirituelle Wege bauen große Egos auf, bauen auch große spirituelle Egos auf, ist beim Yoga nicht viel anders, beim Tantra auch, ist in jeder spirituellen Tradition so. Es gehört also dazu. Aber auch der Weg gehört dazu. Die, die keinen Weg gehen, da ist es, passiert auch vielleicht manchmal Erwachen, aber doch seltener. Also wenn man wirklich konsequent einen Weg geht, das ist wie ein Hilferuf ans Universum, unterbewusst, so, ich möchte wissen, was hier sonst noch ist. Das kann nicht alles gewesen sein. Und der Weg ist dann nur eine Manifestation dieser Sehnsucht nach sich selbst.
Du sprichst ja über Erwachen ganz locker und benutzt den Begriff. Was ist das? Was verstehst du drunter? Den Wegfall von Identifikation? Den Wegfall des Ich-Gedankens? Oder?
Vieles. Erwachen geht meist weit über das hinaus, weil man viele nehmen einzelne Punkte raus, wie zum Beispiel Wegfall der Identifikation, Wegfall des Ich-Gedankens, Wegfall von allem, was eigentlich so an Identifikation da ist oder an Selbstbild da ist. Das sind Teilbereiche oder die Stille des Verstandes. Ja, man könnte sagen No Mind, dass der Verstand sich verabschiedet und Bewusstsein oder Gewahrsein bleibt übrig. Reines Gewahrsein bleibt übrig, dann ist der Verstand nicht nur still, das wäre viel zu wenig, sondern er ist regelrecht tilt, er ist abgeschaltet. Angesichts des Paradoxes, das er dann in dieser Wahrheit sieht, kann er nicht überleben. Die Stille ist da, der Friede ist da, Einssein ist da, Einssein mit dem ganzen Universum, Einssein mit Gott, könnte man sagen, wenn man den Begriff Gott nehmen möchte. Das ist nicht männlich gemeint, sondern damit ist gemeint wirklich alles, was ist, in einer bewussten, lebendigen, intelligenten Form, als wäre das Universum selbst lebendig. Und du bist dann dieses Universum. Es ist das Einssein mit dem Nichts, das ist die Erfahrung des Nichts, des Nirvana, wirklich zu erfahren, nicht nur alles zu sein, sondern auch nichts zu sein und zu erfahren, dass alles und nichts eins ist und dasselbe ist, dass das Selbst und das Nicht-Selbst dasselbe ist, das Sein und Nicht-Sein dasselbe ist. Also diese kleinen Erwachensdefinitionen, so aller mich als Ego gibt's nicht oder hier ist keiner oder da ist nur Stille oder ich bin nicht mehr identifiziert, das sind alles Nebenwirkungen, die aus dieser Erfahrung hervorgehen, die geschehen. Ja? Und jetzt kann man sich beim Lernen natürlich auf eine dieser Nebenwirkungen spezialisieren oder man kann eine dieser Nebenwirkungen herausgreifen und verkaufen und da hochkommen, obwohl man nichts verkaufen kann, obwohl es nur Gnade ist, um sich drauf fokussieren. Oder man kann es sogar verwechseln. Es gibt auch genug spirituelle Erfahrungen, die dann nur einen dieser Teilbereiche, vielleicht irgendein schönes Einheitsgefühl oder mal eine kurze Leere, mit Erwachen verwechseln. Auch das kommt vor. Also es gibt da viele verschiedene spirituellen Erfahrungen, die sich letztlich Erwachen nennen. Also der Begriff wird nicht nur für, das ist nicht konsistent in allen Traditionen. Und es gibt auch viele Erfahrungen von Erwachen, Erleuchtung, Befreiung, Erlösung, die man Erwachen nennen könnte, aber die in den Traditionen anders genannt werden. Moksha, Samadhi, Satori, ja, das kommt so auf die Tradition drauf an. Aber letztlich ist es für mich immer die eine selbe Erfahrung. Die Erfahrung des Ganzen, vom Universum, von allem, was ist, als du selbst. Und auch gleichzeitig die Erfahrung des Nichts. Das ist sozusagen das komplette Erwachen, wenn man überhaupt da den Begriff Erwachen nehmen will. Ich würde ihn dafür gar nicht nehmen, sage ich ganz ehrlich. Mir gefällt er auch nicht so sehr. Weil es erwacht nicht wirklich etwas, es bleibt nur etwas übrig. Das Gewahrsein bleibt übrig und es fühlt sich wie ein Erwachen an, wenn der Verstand sozusagen weg ist, wenn das, der alte Glaube an eine Ich-Persönlichkeit, wenn das weg ist, und man bemerkt dann, dass etwas übrig bleibt, nämlich du als reines Gewahrsein, was das bemerkt, dann ist es für dieses Gewahrsein wie eine Art Erwachen, könnte man sagen. Aber das hat ja nie wirklich geschlafen, das war nur überdeckt von vielen anderen Geräuschen, wenn man so möchte. Also so würde ich jetzt Erwachen definieren, ne, in diesem Kontext.
Also eher als eine Art von Enthüllung, weil es vorher verdeckt war.
Auch, ja, auch. Dieses Auge ist immer wichtig, weil es sind immer nur einzelne Teile, die dann als Nebenwirkung übrig bleiben. Auf der persönlichen Ebene ist eine Enthüllung. Das, was dann übrig bleibt als Mensch, ja, erfährt sich als etwas jenseits des Menschen, was vorher übersehen wurde. Das wird enthüllt. Oder entdeckt, könnte man fast sagen. Die Decke wird weggenommen.
Ja. Dann stimmt aber doch auch wieder dann der Begriff Entwicklung, weil Entwicklung ist ja eigentlich gar nicht ein nach vorne gehen, sondern eigentlich ein Auswickeln, also ein.
Genau. Ja, es ist so, genau so kann man den Begriff Entwicklung stehen lassen. Wenn man ihn so versteht, genau so ist er gemeint. Und in der Mitte ist dann interessant, wenn sich die Zwiebel ausgewickelt hat, bleibt als Kern nichts übrig. Das ist dann die Überraschung, dass da drinnen nichts ist, in dem, was man auswickelt. Schicht für Schicht.
Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt irgendwie schon so am Ende.
Ja.
Ich bin total überfordert, irgendwie jetzt schon.
Wir fangen voll beim Ende an.
Wir fangen quasi beim Ende an und müssen uns jetzt wieder zurück vorwickeln oder was ich
jetzt. Einwickeln.
Nein, wir müssen uns jetzt erstmal wieder einwickeln, genau. Das ist
verwickeln wir uns.
Sehr gut, genau. Also. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Yoga ein Weg ist, ein möglicher Weg ist zur Selbsterkenntnis, was verstehst du denn unter Yoga? Ich meine, Yoga ist ja auch heutzutage für viele einfach eine körperliche Übung, wird ja auch in Fitnessstudios angeboten. Yoga hat ja auch ganz viele Bedeutungen, wird unter anderem als Prozess beschrieben, der zur inneren Freiheit führen kann. Was bedeutet Yoga für dich und was unterscheidet jetzt Yoga vom normalen Sport?
Ja, im Westen ist wirklich noch immer Yoga meist nur der Hatha-Yoga als Yoga bekannt und wird dann oft mit dem Yoga generell gleichgesetzt, weil viele gar nicht mehr kennen. Yoga heißt eigentlich im Ursprung schon Vereinigung. Manche übersetzen sogar so Vereinigung mit Gott oder Vereinigung mit dem einen selbst. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Das heißt, eigentlich steckt genau das schon drinnen im Wort, dass Yoga an sich schon eine spirituelle Praxis eben ist von vornherein. Und es geht von vornherein um Selbstfindung oder Gottfindung, wie man das eben nennen möchte, das steckt schon von vornherein drin. Und da gibt es jetzt so viele verschiedene Yoga-Arten. Es gibt auch reine Yoga des Geistes, wo man nur ein Yoga der Selbstergründung, Jnana-Yoga, da geht es darum, dass man sich fragt, wer bin ich? Ja, und da jede Frage eintaucht und jede Antwort wegwirft und noch tiefer eintaucht und noch tiefer eintaucht in diese Frage. Da gibt es energetische Yoga, wie das Kundalini-Yoga oder eigentlich ist das, ursprünglich war das Kundalini Tantra genannt. Das ist eher das Problem im Westen, dass wiederum, so wie beim Yoga, das viele für eine Körperübung halten, viele beim Tantra meinen, das hat nur mit Sexualität zu tun. Aber alles, was Chakra-Lehre ist und Kundalini-Lehre ist, kommt eigentlich aus dem Tantra und sogar Hatha-Yoga, könnte man sagen, kommt aus dem Umfeld Kundalini-Yoga, Kundalini-Tantra. Da waren dann halt nur die Körperübungen gemeint und die Atemübungen, die Pranayama und die Asanas. Dann haben wir den Yoga der Hingabe, Bhakti-Yoga, wo man sich an Guru hingibt oder an eine Gottheit hingibt und rein in der Verehrung ist, wo diese letzte Dualität aufrechthält, ich und Gott sozusagen. Aber auch da geht es ganz tief um das Göttliche, selbst die Verehrung von einem Guru, da ist dann der Guru auch nur Stellvertreter für das eine, für Gott, für das alles, was hier ist, für das eine selbst. Oder Karma-Yoga, wo es geht um Arbeiten. Also es geht in all diesen Yogas letztlich um die Suche nach Gott, letztlich um die Suche nach sich selbst. Und das hat einfach nur, man hat dann irgendwann das so gemacht, dass man dann, letztlich ist Yoga in Indien dann zum Synonym geworden für diese Suche nach sich selbst, wo es dann verschiedene Formen eben gegeben hat. Und Hatha-Yoga ist eigentlich ein Teil einer dieser Formen, wo es darum geht, halt den Körper zu, mit dem Körper zu arbeiten. Und das ist halt das, was im Westen nur als Sport gelandet ist. Aber da geht es auch wirklich um Auflösung von Blockaden. Da geht es darum, man weiß heutzutage von auch aus der modernen Traumaforschung, gibt es jetzt viele, die auch im Schamanismus gibt es das, dass man sich zum Beispiel in einer Position begibt, da haben sie das mit Rassel draußen gemacht und wartet, dass ein Zittern kommt und dass man sich rein entspannen kann, dass die Energien ins Fließen kommen. Das mehr oder weniger hat solche Übungen, da hat der Yoga mit diesen Stellungen produziert. Oder Pranayama. Pranayama ist eine der frühesten Arten von Hyperventilation, ähnlich verwandt mit dem holotropen Atmen, beziehungsweise das holotrope Atmen zum Beispiel, ist ja aus dem Pranayama abgeschaut, das hat der Grof von dort abgeschaut. Und auch im Tantra gibt es so viele Atemübungen, muss auch um nichts anderes geht, um den Körper mit Sauerstoff, die Energie in der Luft, also Prana, anzureichern, Pranayama, und dadurch dann Traumatas, die in den Zellen gespeichert sind, quasi ans Licht kommen können, ans Licht des Bewusstseins. Das ist eigentlich die Arbeit. So kann man sagen, Yoga ist eine uralte Therapieform, nicht nur ein spiritueller Weg, sondern gerade dann, wenn es auch ums Körperliche geht, geht es auch um Heilung, um Heilwerden, um Heilsein. Und Heilsein hat auch was mit heilig zu tun. Ja? Da geht es um Klärung, da geht es um Blockaden lösen, und dann kann die Energie freier fließen, und die Energie, die da fließt, das ist kosmischer, das ist göttlicher, das ist heilige Energie. Im Yoga dann kann man es Kundalini nennen oder Prana, je nach Sichtweise. Ja. Das heißt, es geht von Anfang an genau um das im Yoga. Es geht um das. Das ist eigentlich das, egal ob man das jetzt weiß oder nicht, aber darum geht es. Und egal ob man es weiß oder nicht, sobald man sich mit diesen Techniken beschäftigt, wird auch etwas geschehen im Körper. Das passiert automatisch. Ob das jetzt nur tiefe Entspannung ist und Frieden oder hingeht bis zur Lösung von Traumatas oder freien Fluss oder Kundalini-Erfahrungen, das ist dann individuell verschieden. Aber Effekt hat es auf jeden Fall, weil sonst wäre es ja nicht, also es ist ja wirksam. Ja?
Könnte man dann also sagen, dass Yoga, weil du vorher gesagt hast, das bedeutet auch Einheit oder Vereinigung, Verbindung, ist das eigentlich quasi ein Synonym für Erwachen, und das, was dann davor gesetzt ist, wie zum Beispiel Bhakti-Yoga oder Hatha-Yoga oder Kundalini-Yoga, das ist sozusagen dann der Weg? Also
ja, man könnte so sagen, eigentlich, auch wenn die Übersetzung dann nicht ganz passt, aber eigentlich könnte man es definieren, dass Yoga als Weg steht, als Weg zu Gott, wenn man so will. So wie es zum Beispiel im Zen haben es dann Do, nicht? In Japan ist dann Do der Weg oder so. Und dass Yoga als Weg steht, als Weg zu Gott, als Weg zu einem Selbst, ja, zur Selbstfindung. Ja. Es muss halt immer, das heißt, letztlich ist Gottesverwirklichung und Selbstverwirklichung dasselbe in der Erfahrung, ja, wenn es erfahren wird, aber man muss jetzt nicht an Gott glauben, obwohl die meisten Yogis da schon sehr spirituell und religiös sind, und letztlich ist sogar Hinduismus eigentlich eine Art Monotheismus, auch wenn es als viele Gottesformen erscheint, aber es ist immer das eine, das in verschiedenen Formen erscheint, und das wird letztlich mit den verschiedenen Yoga-Formen gesucht. Und da hat sich dann, abhängig von der Psychologie der Menschen, haben sich dann verschiedene Yoga-Formen gebildet, für Menschen, die mehr mit dem Geist arbeiten oder mit Bewusstsein oder mit dem Denken arbeiten, für Menschen, die mehr mit dem Körper arbeiten, für Menschen, die mehr mit Energien arbeiten, haben sie dann die verschiedenen Yoga-Wege gebildet.
Die Mira hatte eben gefragt, was ist jetzt der Unterschied zu Sport zum Beispiel? Also das würde mich auch sehr interessieren.
Ja. Mhm. Eine gute Frage. Wenn jetzt Yoga zum Beispiel, ich wollte jetzt schon sagen, die Ausrichtung, ja. Also in Indien wäre die Ausrichtung der Unterschied, weil in Indien ist schon sehr vielen, die Yoga praktizieren, ganz, ganz klar, da ist es ein spiritueller Weg. Das heißt, da ist schon mal die Ausrichtung, möchte ich da was finden, möchte ich zu mir selbst finden, also als Art spirituell, geistig, physischer Weg, oder möchte ich einfach nur mehr Fitness beim Sport? Ja, ist eine ganz andere Ausrichtung. Im Westen verwässert diese Ausrichtung, ist diese Ausrichtung schon verwässert. Weil da machen viele Yoga ja eigentlich aus selben Motiven wie den Sport. Ja, um fitter zu sein, um beweglicher zu sein oder um mehr Entspannung zu haben sozusagen. Und auch Sport kann da Entspannung dienlich sein. Also es ist nicht so, der Sport nicht in gewisser Weise, da gibt's, ich würde nicht sagen, das ist ein totales Entweder-Oder, sondern da gibt's Überschneidungen. Es geht bei beiden um körperliche Fitness und körperliche Gesundheit, was zu einem guten Teil vielleicht sogar wiederum Voraussetzung ist, dass sich auch diese Energien im Körper bewegen können. Auch ein Jogger kennt das High des Joggers, was nichts anderes auch wiederum ist wie eine Art von Ekstase, die möglicherweise bei manchen wirklich schon fast in Ähnlichkeiten hat mit spiritueller Ekstase. Sogar Bodybuilder kennen das, wenn sie extreme Übungen machen, dass dann Energien einschießen, die fast eine Art Orgasmus im Körper auslösen, der aber kein sexueller Orgasmus ist, sondern einfach ein immenses Glücksgefühl. Etwas, womit dann der Yogi arbeitet, wenn er Pranayama macht und mit Atemenergie arbeitet, oder der Tantriker arbeitet mit von mir sexueller Energie am Anfang, aber später geht es auch um diese Glücksgefühle. Also es gibt da sogar Überlappungen. Aber die Ausrichtung ist sicher grundsätzlich beim Sport, man könnte sagen, der Hatha-Yoga ist eigentlich ein Teil von Kundalini-Yoga oder Kundalini-Tantra, und das ist wiederum ein Teil der ganzen yogischen Praxis. Und der Sport ist am ehesten noch mit dem Hatha-Yoga dann zu vergleichen. Der Sport hat halt nur diesen Aspekt, diesen Teilaspekt, den der Hatha-Yoga auch hat, aber hat dann viele andere Aspekte, nämlich Meditation, Reflektieren, Atemübungen. Das kennt der Sport alles nicht so, obwohl da gibt es auch Atemübungen, aber nicht, um da innere Energien auszulösen. Also es gibt Überschneidungen, aber die sind mehr mit dem Hatha-Yoga als mit dem ganzen Yoga. Aber vielleicht das noch, Osho hat ja recht schön erkannt, um den ja wieder als Beispiel zu nennen, dass der westliche Mensch zum Beispiel zur tiefen Entspannung oft gar nicht fähig ist, sondern zuerst ein Workout braucht. Darum hat Osho diese ganzen dynamischen Meditationen quasi erfunden oder gemacht, wo der Mensch einmal richtig reingeht, aber halt nicht indem man Disziplin erlernt, sondern mehr frei, also als freies Schütteln, freies Tanzen, freies Hüpfen, freies Herumschreien und Toben. Das ist letztlich ein bisschen verwandt mit Workout. Also auch ein Workout, der einfach normale westliche Workout wäre dann, man könnte fast sagen, diese westliche Art von Sport, als wäre das dann zusätzlicher Yoga, Art westlicher Yoga, könnte man jetzt sagen, wo dann die nächsten Schritte halt noch ein bisschen fehlen oder in eine andere Richtung gehen, nicht? Oder sehr getrennt sind. Ja? Da gehen halt die Leute dann in der Therapie, und die Therapie, der Therapeut hat nichts mit dem Sportlehrer zu tun. Ja, diese Überschneidung gibt es bei uns nicht, aber man könnte dann sagen, das sind unsere Yoga-Formen, die halt aufgespalten sind, aber der Sport ist ein gültiges Workout, weil der westliche Mensch braucht, dieser Körper braucht dieses Workout, damit der Stress einmal so weit rausgeht, damit überhaupt Tiefenentspannung geschehen kann. Ne?
Beim Sport ist ja auch Konkurrenz ein sehr starker Aspekt. Ne? Also ich meine, klar, es gibt auch Leute, die machen Sport nur für sich alleine, und aber trotzdem, bei vielen spielt ja da Konkurrenz eine große Rolle. Aber wie ist es, beim Yoga kann auch Konkurrenz entstehen, wenn man zum Beispiel schaut, wie andere eine Übung machen und sich damit vergleicht oder so. Also wie siehst du Konkurrenz in dem Zusammenhang?
Also es gibt im Sport viel mehr Wettkampf. Also der Sport hat den Wettkampf schon, wenn man jetzt sagt, die Olympischen Spiele zum Beispiel, nicht? Die sind ja so vom Sportgedanken, wie wir ihn westlich verstehen, so Träger in gewisser Weise. Und bei den Olympischen Spielen ist von vornherein um Wettkampf gegangen. Da ist der Wettkampf halt sehr im Vordergrund. Was auch nicht schlecht ist, weil das ein Substitut für Krieg ist. Damit gibt es eine Möglichkeit, dass sich Junge aneinander messen können, auch Völker aneinander messen können, ohne dass sie sich gleich den Schädel einhauen. Also das ist ja nichts Schlechtes. Aber das haben wir jetzt beim Yoga so direkt nicht wie im Sport. Aber dennoch, spirituelle Egos gibt es da wie dort. Und wenn man es jetzt zum Beispiel, da fallen wir ein, in Indien ist es so, dass die Yoga als Art Massenbewegung, könnte man sagen, gibt es in Indien auch erst so wieder seit 100 Jahren, seit der Shivananda vor allem das Yoga wieder erweckt hat. Aber was schon immer Massenbewegung war in Indien, war das Yoga bei den Sadhus. Also Sadhus, das sind Wandermönche. Wenn die der typischen indischen Tradition folgen, dann ist so, dass man das Leben, da, also so gewisse Traditionen haben das Leben dreigeteilt. Die ersten 25 Jahre lebt man, um Ausbildung zu machen, um erwachsen zu werden, um etwas zu lernen. Die nächsten 25 Jahre hat man Familie, und das gilt jetzt hauptsächlich natürlich in dem Fall nur für Männer, weil das halt doch eher bis kürzlich mehr den Männern vorbehalten war in Indien. Gibt es halt auch noch viel Frauenunterdrückung. Aber da war es halt so, die nächsten 25 Jahre die Karriere, die Familie, ein Haus bauen, Familie gründen und die Karriere. Und mit 50 hängt man dann vor allem das alles an den Hut. Als ordentlicher Sadhu, sagt man jetzt mal, oder in dieser Hindu-Tradition, übergibt das ganze Haus und Hof an Frau und Kinder und geht als Wanderer. Bettelmönch zieht man dann für die restlichen 25 Jahre durch Indien, wirklich zu Fuß mit einem Stock, halbnackt, und sucht die Erleuchtung. Das ist so der klassische Sadhu-Weg. Und da geht's dann ganz, und die meisten Yoga wurden von daher überliefert. Also die Sadhus haben wirklich, und die gibt schon tausende Jahre, ja, also zum Beispiel der eine Grieche, der da im Fass dem Alexander dem Großen entgegen nicht getreten ist, sondern Alexander gebeten hat, aus dem Licht zu gehen, aus der Sonne zu gehen, der war ja auch eine Art Sadhu und war von den Sadhus inspiriert. Da weiß man, die Sadhus sind damals wirklich von Indien bis nach Griechenland gezogen. Und auch Buddha war in seiner Phase, wo er da Asket war gleich mit Sadhu. Also der war das auch. Das heißt, es gibt eine uralte Tradition dieser Sadhus. Und die haben das Yoga eigentlich überliefert. Die machen alle Yoga. Die werden in der Früh munter und machen ihr Yoga mindestens eine Stunde lang oder den ganzen Tag lang. Von daher kommt eigentlich das meiste an Tradition. Auch die meisten Naths sind auch Sadhus. Ja. Also Naths ist ein bestimmter Orden in Nath-Yogis, also ein bestimmter Orden in Indien. Ich bin auch Nath-Yogi. Aber die meisten Naths sind Sadhus und wandern als Bettelmönche herum und sind quasi in einer Art Shiva-Kult. Meistens das Shiva-Iti. So, und jetzt ist aber so, dass die alle ein riesengroßes Ego haben. Die vergleichen sich alle. Da gibt es dann welche, die stehen dann 10 Jahre mit der Hand Richtung Himmel. Die ist schon komplett verholzt. Also diese Phänomene gibt es. Da versucht man natürlich zu beweisen, was dem menschlichen Körper möglich ist. Dann hat man die Hand so ewig oben und das wirkt wirklich alle steif. Also die kriegen die ja gar nicht mehr runter, irgendwann tut es dann immer weh und das ist dann komplett schwarz und abgestorben. Aber die Ursprungsmotivation, das bin ich hundertprozentig überzeugt, ist bei mehr als die Hälfte Art Ego. So, ich bin besser, ich kann das, ja, ich mach das. Da ist der Vergleich gerade unter den Sadhus riesengroß. Also da ist das schon auch, also von diesem Art Ego wird man wirklich erst befreit, wenn ein Erwachen geschieht. Ansonsten ist es Teil des Weges. Und das ist dann schlecht, das wird dann benutzt als Art Motivation. Das ist dann die Karotte vor der Nase. Die göttliche Karotte, damit man halt was tut, wird auch dieses Ego benutzt. Also dieser Vergleich, von dem ist Yoga in seinem Ursprung nicht wirklich frei. Also da gibt es schon auch viel Egomanie.
Ich wollte auch noch was gern so, weil ich selber sowohl ins Fitnessstudio gehe, als auch Yoga praktiziere und unterrichte. Ich habe ja anfangs zu mir gesagt, ich will gar kein spirituelles Yoga machen. Ich will einfach nur Yoga als eben eher mehr so als Workout und einfach wieder, um ja, den Körper was Gutes zu tun und was für die Gesundheit zu machen und dass man wieder in seiner Mitte ist. Und mit der Zeit ist es aber einfach so, dass diese Haltungen tiefer wirken. Und egal, ob man jetzt sagt, man glaubt an sowas oder man ist an Spiritualität interessiert und so, beobachte ich das auch bei den Teilnehmern, dass man das eigentlich gar nicht so trennen kann, also dass sich das einfach von alleine vertieft und die Übungen wirken, egal was man von ihnen hält.
Absolut.
Und ich finde auch durch die Ausrichtung des Atems und dass es zum Beispiel jetzt nicht so eine laute Musik gibt wie im Fitnessstudio, ist halt die Aufmerksamkeit tatsächlich mehr bei einem selbst. Also beim Fitnessstudio stelle ich halt fest, da ist halt ein großer Spiegel, da ist laute Musik, da wird man angefeuert, dass man mithalten kann. Was auch cool ist, also ich mag das auch, aber es ist halt einfach total was anderes, als wenn man sich ganz ja, wenn man sich einfach ganz bewusst wahrnimmt und dabei irgendwie halt aushält oder halt irgendwie versucht, sich zu genießen, ob es jetzt irgendwie dann eine Dehnhaltung ist oder eine Krafthaltung, und diese Intensität spürt und einfach dann bei sich bleibt und dann nicht eben abgelenkt wird durch laute Musik oder durch andere, die halt neben einem auch Fitness machen oder durch die Lehrerin, die da laut vorne schreit oder so, was ja eigentlich auch total okay ist. Und ich mache das ja selbst auch, weil mir das einfach Spaß macht, mich so auszupowern, aber es ist einfach was anderes.
Ja.
Und ich wollte, ja, ich wollte noch fragen wegen dem, weil du gesagt hast, Edgar, dass, dass das Ego erst wegfällt beim Erwachen. Gibt es dann, wenn man erwacht ist, kein spirituelles Ego mehr?
Doch, dann wird das so richtig aufgebläht. auch das Ego wird erleuchtet quasi, nicht? Und wenn man dann, im Prinzip, das hat dann unterschiedliche Auswirkungen. Da gehen dann die Menschen ebenfalls durch Phasen, wo man dann gewisse Sachen persönlich zum Beispiel nimmt. Sagen wir jetzt das Gottsein, ne? Das ist so ein typisches Beispiel. Du erfährst dich selbst als Gott, bist Gott, nämlich wirklich Gott, wirklich. Das ist jenseits der Person. Die Person fällt weg, der Körper fällt weg, der ist auch dabei, nicht wirklich dabei, der Verstand ist nicht dabei. Du bist einfach Gott als Ganzes. Das ganze Universum, so wie es immer schon war und immer sein wird, da kommt nichts dazu, da fällt nichts weg. Zack, und jetzt ist dann irgendwann wieder ein Körper. Ja? Und da passieren dann sehr wohl wiederum subtile Identifikationen. Es kann passieren die subtile Identifikation mit der Nicht-Identifikation. Dann laufen die Leute rum, da gibt es mittlerweile in der Szene schon so ein lustiges Schimpfwort, das nennt sich Advaita-Zombie. Dann laufen die Leute rum und sagen, hier ist keiner, mich gibt's gar nicht. Ne? Das ist so eine subtile Identifikation mit der Nicht-Identifikation. Und dann gibt es auch die subtile Identifikation mit Gott, dass man dieses Gottsein persönlich nimmt und sich zum Beispiel als Guru anbeten lässt. Ja. Das kann manchmal einfach nur so eine Ego-Aufblähung sein, dass man dieses Gottsein, das ja wirklich gleichzeitig auch stimmt, aber für uns alle gilt. Das ist ja nicht persönlich, das gilt auch für jede Ameise, das gilt für jeden Bleistift und dieses Gottsein, dass man solche Sachen, und das ist die Ego-Aufblähung, die dann nach dem Erwachen durchaus geschehen kann. Ja. Da kommt es noch viel größer zurück. Ja.
Aber wenn es doch beim Erwachen darum geht, dass sich dieser Kleber also löst, dass es einfach keinen Kleber mehr gibt, also man jetzt sagt, Identifikation ist eine Art Kleber, man ist an etwas verhaftet, und Erwachen bedeutet eben, dass es diesen Kleber einfach nicht mehr gibt. Wie ist es möglich?
Ist ein Missverständnis.
Ist es eine andere Art von Kleber oder ist es der gleiche?
Ja, genau.
Sieht sich anders aus?
Ja, auch. Es ist auch eigentlich der gleiche Kleber noch immer, aber er richtet sich völlig anders aus. Er klebt eher am Wirklichen. Ja? Du bist ja wirklich Gott. Ist ja nicht so, dass das ein Fehler ist, dich für Gott zu halten, wenn du Gott bist. Du bist ja wirklich das Nichts. Hier ist ja wirklich keiner. Ja? Das, was aber reinwirkt, was dieses spirituelle Ego erzeugt, das sind so alte Reflexe wie Stolz, ja, solche Sachen, was anderes könnte man sagen. Ja? Das, was da noch verbrennen muss. Ja? Und das Ego ist der Brennstoff dafür. Das Verbrennen geht dann auf der persönlichen Ebene erst richtig los nach so einem Erwachen. Eben weil du weißt, du bist nicht der Körper. Ja? Diese Verwechslung hast du nie mehr. Weil du weißt, du bist nicht der Verstand und der Denker. Diese Verwechslung hast du nie mehr. Weil du weißt, du bist nicht getrennt vom anderen. Ja? Es gibt kein individuelles Ich. Diese Verwechslung hast du nie mehr. Ja? Du hast halt dann die größere Verwechslung, die zwar keine ist, aber dieses Ich, ja, macht sich das zu eigen, Gott zu sein, das Nicht zu sein. Da mischt dann dieses Ich, das immer wieder aufflattert, auch anfangs. Das hat dann auch eine gewisse Beständigkeit, aber das muss halt verbrennen sozusagen. Ja, das mischt da einfach eine Zeit lang mit. Aber was auf jeden Fall schon da ist, du weißt, dass du nicht nur Gott bist, sondern du weißt, du bist auch das Nichts. Du bist auch ein Mensch. Du bist auch ein Körper. Ja? Du bist all das. Das heißt, was vor dem Erwachen ist, ist wirklich so ein Kleber, dass du glaubst, dass das Hemd die Haut wäre. Du rennst 30, 40, 50 Jahre mit demselben Hemd herum und dann hältst du es für deine Haut und dann hast du Angst, dass dir wer wegnimmt oder wer auszieht, weil dann würdest du sterben. Dann beim Erwachen ist so, dass dir jemand das Hemd auszieht. Letztlich zieht dir Gott das Hemd aus, die letzte Schicht, und sagt, es bleibt nichts übrig. Jetzt weißt du, du bist nicht dieses Hemd. Wenn du da später wieder ein Hemd trägst, ja, weißt du, du kannst das wechseln. Das ist der Unterschied. Der Geber ist nicht mehr so fest und er klebt an anderen Dingen. Aber das löst sich mit der Zeit. Das ist eigentlich aus meiner Erfahrung so, und bei wirklich vielen ist es so, dass Erwachen zwar einerseits so eine Momenterfahrung ist, der Ganzheit, des Einsseins, wo dann eine lange Phase der Deidentifikation mit dabei ist, aber dann beginnt auch ein Verbrennen all dieser subtilen Anteile, die auf persönlicher Ebene übrig bleiben. Weil am Anfang schaut so aus, dass sich auf der persönlichen Ebene fast gar nichts ändert. Ja? Da ist Erwachen, du weißt, da ist Gott, Gott ist schon immer erleuchtet und okay, und jetzt ist da ein Mensch, du bist nicht der Mensch, soll der Mensch einfach sein Leben fertig leben und du denkst dir, das war's schon. Aber mit der Zeit geschieht dann ein Umbau, ein Prozess, ein Verbrennen in diesem Körper, der die Persönlichkeit verändert, der das alles integriert. Und da muss man sagen, gerade da hat Yoga und auch andere, zum Beispiel gerade da die buddhistische Tradition, haben irrsinnig viel Wissen über diesen Prozess. Also Yoga hat ganz im Speziellen irrsinnig viel Wissen hin zum Erwachen. Was spielt sich hin zum Erwachen im Körper ab? Was geschieht beim Erwachen? In Yoga haben wir fast wissenschaftlich aufgearbeitet, das ganze Wissen über die Chakren, über die Energiezentren des Körpers, über die Kundalini. Da gibt es das tolle Buch Kundalini von Gopi Krishna, der hat das erfahren, ohne dass er vorher über Yoga oder irgendwas was gewusst hat. Dann ist so eine Erfahrung sehr schwierig. Im Westen würde man da wahrscheinlich in der Klapse landen, wenn das geschieht. Oder halt diagnostiziert werden mit irgendeiner Derealisation oder Depersonalisation. Wenn man aber jetzt durch Yoga, durch so Traditionen Wissen darüber hat, dann ist allein schon die Vorbereitung, die man da hat, und passieren kann es jederzeit. Passieren kann es einem einfach nur, ja, man will einfach nur körperliche Übungen machen, so wie du das vorher gesagt hast. Eigentlich geht es um da nichts anderes und pap, und auf einmal passiert da was, was man nicht erwartet hat. Und dann hat man den Vorteil, dass man Lehrer hat und in einem Umfeld ist, die das kennen, die wissen, was da geschieht. Oder man hat sogar selbst schon mal gehört bei Vorträgen oder irgend sowas und ist vorbereitet. Man hat es zwar, als man es hörte, komplett falsch verstanden. Das ist die Natur des Verstandes, dass es eine Vorstellung dann macht und die Vorstellung ist da vorgestellt und man sieht nicht das Wirkliche, bevor es wirklich geschieht. Aber wenn es dann geschieht, dann weiß man, ach so war das gemeint. Ja? Mit dieser Energie im Rücken und was weiß ich alles. Und da hat Yoga regelrecht wissenschaftlich das aufgearbeitet. Und ja, allein das ist schon irrsinnig viel wert. Ne? Und ja, ansonsten das Ego, da gibt es halt viele Missverständnisse. Und es gibt auch verschiedene Formen von Egos. Ne? Dieses Wort wird für verschiedene Phänomene verwendet. So auch wie das Wort Erwachen für verschiedene Phänomene verwendet wird, wird auch das Wort Ego eigentlich für verschiedene Phänomene verwendet.
Wenn man dann so komplett quasi kleberfrei ist oder mit den Striptease fertig ist, weil man alle Hemden abgelegt hat, ist es dann das, was du spirituelles Erwachsensein nennst? Oder wie würdest du das bezeichnen, wenn man diese ganzen Verhaftungen, hast du da einen Begriff? Also Erwachen scheint ja nur ein Wendepunkt zu sein, aber nicht ein oder eigentlich ein Wendepunkt zu einem weiteren Weg, der einfach in eine tiefere Richtung geht, aber es scheint ja nicht.
Also wenn wir es so als Weg zeichnen wollen, ist so, dass das, was in Indien hat man ja da viel schönere Begriffe, ne? Da gibt es viele verschiedene Formen von Samadhi und da hat man dann verschiedene Formen von Samadhi, da gibt es ganze Landkarten. Die will ich aber jetzt gar nicht alle gebrauchen. Es gibt den Samadhi, zu spielen im Körper, wo es dann so weit geht, dass man bis hin zur Erleuchtung, sagen wir jetzt mal. Die klassische Erleuchtung ist genau diese Erfahrung, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, wo du geglaubt hast, jetzt fangen wir mit dem Ende an. Ja? In Wirklichkeit ist diese Erfahrung dann als der Beginn dieses Prozesses, was danach geschieht. die Phase danach, ja, wo all diese Auflösungen, wie du es nennst, oder Kleber frei werden, wo Anhaftungen wegfallen, wo irrsinnig viel Verbrennen geschieht, das ist eine Phase der Transformation. Das ist eine Phase des permanenten Atmens. Das ist wie ein permanentes Pranayama, den ganzen Tag, man könnte sagen 24 Stunden. Das war bei mir ungefähr 1,5 Jahre fast. Oder Vipassana ist eigentlich auch nichts anderes in der buddhistischen Tradition. Da geht es um Fühlen, 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 Atmen, alles beobachten, was auftaucht. Das Zeugenbewusstsein ist extrem gestärkt, ist extrem da. Das ist das Einzige, was eigentlich präsent ist. Auch oft eine starke Identifikation mit diesem Zeugenbewusstsein. Und dann verbrennt man halt. Verbrennt die Emotionen, die Regungen. Und das geht so weit, bis das alles verbrannt ist. Das kann bei manchen ein Leben lang dauern. Ja, und das dürfte ein evolutionärer Prozess sein, dass wir heute in einer Zeit sind, wo das nicht mehr ein Leben lang dauern kann. Wo es schon immer welche gab, die dann sozusagen einen zweiten Tod erfahren haben. Also der erste Tod ist diese Erwachungserfahrung, wo das Ego, das persönliche Ich, was ich für einen Menschen mit der Person hätte, stirbt dann. Der zweite Tod ist dann eigentlich der Tod des Erleuchteten, könnte man sagen, ja, des Nicht-Identifizierten. Es ist das Erwachen aus der Erleuchtung, nennt sich auch gerne. Erwachsen werden ist auch schön, spirituell erwachsen werden, aber es ist ein Erwachen aus der Erleuchtung, ein Erwachen aus dem mystischen Zustand, ein Erwachen aus der Identifikation mit spirituellen Zuständen. Weil bis dahin, in dieser Verbrennungsphase, gibt es irrsinnig viele mystische, spirituelle Zustände, die übrigens sehr den Beschreibungen aus dem buddhistischen Bados, vom tibetischen Buddhisten dem Bados ähnelt, aus dem tibetischen Todesbuch, ist eine ziemlich gute Beschreibung, beschreibt diese Zustände nach dem Ego-Tod. Und wenn diese ganzen Reiche, das ist der Besuch von Himmel und Hölle, von Göttern, von Lila, ja, man sieht dann das kosmische Spiel, wenn das alles abgeschlossen ist, geschieht ein zweiter Tod. Und da hat man dann sozusagen wieder die Wahl, oder da hat man erstmals die Wahl, so habe ich zumindest erfahren, bis dahin hatte man gar keine Wahl, ja, bei dem Erwachen, da hat man ja gar keine Wahl, es gibt nicht einmal wen, der wählen kann, aber da erscheint dann plötzlich das Paradox, die Wahl zu haben, nachher weiterzumachen oder nicht. Bei Ramana ist auch so eine zweite Todeserfahrung beschrieben, und bei Osho habe ich es auch gelesen, der hat es genannt Jenseitserleuchtung. Und das Interessante, was dann passiert, ist das, was man im Yoga Sahaja Samadhi nennt, oder im Advaita bei Nadyogis. Nadyogis nennen das Param Advaita. Also jenseits von Advaita oder jenseits von Einheit und jenseits von Vielheit. Es ist dann ein neues Sein, wo das Menschsein, das ganz gewöhnliche Menschsein, wieder voll und ganz angenommen wird. Ja. Also, und gleichzeitig Einheit da ist. Also sozusagen die Gleichzeitigkeit von Einheit und Menschenbewusstsein in einem. Ja? Und was dann passiert ist, dass alles wieder, auch das menschliche Leid voll angenommen wird, das Fühlen, dass alle Emotionen, alles was gefühlt werden kann, alles was schon wegtransformiert wurde, kommt mit voller Kraft zurück. Stärker als je zuvor, als würde man den Schmerz der ganzen Welt spüren und die Freude der ganzen Welt. Aber man ist auch in der Lage, viel mehr zu spüren, weil das Gefäß viel größer wurde. Und man nimmt diese Gefühle dann nicht persönlich, aber es ist ein viel intensiveres Fühlen als je zuvor. Da beginnt eine völlig neue Reise dann. Und auch die geht dann weiter, aber das würde jetzt heute, glaube ich, echt zu weit führen.
Eine ewige Spirale.
Absolut, das ist eine Spirale, die nach oben geht. Es gibt auch so Konzepte, dass man sagt, ne, bei der Chakrenlehre gibt es ja auch so, das achte Chakra der Steine ist das Basischakra der Pflanzen, das achte Chakra der Pflanzen ist das Basischakra der Tiere, das achte Chakra, also wenn die Tiere das sind, dann ist das achte das Basischakra sozusagen der Menschen und das achte Chakra des Menschen, also wenn wir über die Vereinigung hier hinausgehen, ist das Basischakra Gottes. Und das ist wie eine Spirale, die so nach oben geht. Und es deckt sich sehr schön mit unserer Musiklehre, nicht? Mit den Schwingungen mit unserer Notenlehre, wo wir dann 8 Grundtöne haben, Oktave, und der achte Ton ist quasi wie der erste Ton, nur auf einer höheren Stufe. Ja? Und so ähnlich ist so diese Spirale, die da evolutionär raufgeht, wie eine DNS-Spirale fast schon zusammen. Ne? Es wiederholt sich auf einer höheren Ebene, auf einer ganzheitlichen Ebene. So kann man das sehen. Also Yoga hat da die erste Evolutionslehre vor tausenden Jahren schon, oder die erste integrale Lehre gehabt. Ja, lang vor 2000, 3000, 4000, 5000 Jahren vor Ken Wilber. Da gab es schon immer sehr viel. Das ist dann der integrale Part. Also das, was ich jetzt vorher gesagt habe mit dem Menschwerdung, Paramatvaita, das ist der integrale Part. Das ist das, wo der Aurobindo dann gesagt hat, bringing it down to earth, und sein integrales Yoga entwickelt hat. Da war ja der Aurobindo ein Vorreiter von der integralen Szene. Da berufen sich auch jetzt viele auf ihn. Und das war ein Yoga. Er hat das Yoga genannt. Dieses Integrale.
Also ich würde gerne nochmal zurück zu den Menschen, die Yoga machen. Also jetzt im Westen zum Beispiel. Die Mira hat ja schon angesprochen, dass man vielleicht gar nicht jetzt eine spirituelle Motivation haben muss, sondern dass man einfach sich dahingezogen fühlt und irgendwie mit den Übungen anfängt. Und würdest du auch den Menschen raten, mach es einfach spielerisch. Du brauchst dich gar nicht mit irgendwas anderem zu beschäftigen oder mit Erwachen oder Erleuchtung oder Meditation, absolut, sondern hab einfach Spaß dran und lass es geschehen.
Genau. Ja, das war, bei mir hat es mehr mit Tantra ursprünglich begonnen, das war auch mein Zugang. Der war völlig unspirituell, wenn man so will. Und auch beim Yoga ist dann eigentlich auch mehr ums Körperliche gegangen, um Atemübungen. Wenn zu mir kommen ja Leute, als Satanga, die mich fragen, was sollen sie tun, welchen Weg sollen sie folgen. Und ich sage immer den Weg der Freude. Ja, weil der Weg ist das Ziel, oder es gibt eben gar kein Ziel. Ich sage es immer, alle Wege geschehen in Rom, wir sind schon in Rom. Also wenn wir eh schon angekommen sind, oder wenn man eh nichts machen kann für ein fiktives Ziel, Erleuchtung, egal wie man sieht, egal ob man daran glaubt oder nicht, die Schlussfolgerung am Ende, die egal wie man denkt, immer übrig bleibt, ist, mach das, was dir Freude macht. Ja. Dann bist du nicht abhängig von deinem Ziel, dann bist du nicht abhängig von einem spirituellen Weg, es ist völlig egal, mach das, dann lass deinen Weg einen Weg der Freude sein. Und wenn Yoga Freude macht, ist es, aus meiner Sicht ist es letztlich, ist diese Freude ist nichts anderes als spirituelle Energie. Und es ist nichts anderes als diese spirituelle Sehnsucht, der man dann folgt in Form von Freude, es zieht einen dorthin. Und wenn dann Erwachen geschieht, dann wird es halt der freudvollste Moment an seinem Leben. Ja? Das ist völlig egal, ob das geschieht oder nicht. Man ist einen Weg der Freude gegangen und damit ist ein positiver Weg gewesen und damit hat man auch was Positives in die Welt gebracht und ist der Freude gefolgt. Und darum, wenn Yoga Freude macht und für den Körper ist sowieso eines der besten Sachen, was man machen kann.
Du hast auch schon, glaube ich, ganz kurz mal erwähnt, dass es auch in der Tradition von Yoga, dass da der Guru auch schon einen Stellenwert hat. Also ist Guru immer dann gleich Yoga-Lehrer oder wie sind da die Rollen verteilt?
Was war das? Das war, siehst du immer nur Yoga-Lehrer? Das habe ich jetzt verstanden, akustisch?
Yoga-Lehrer, ist das automatisch der Guru oder sind das wieder ganz unterschiedliche
Worte? Okay. Jein, also die westliche Vorstellung von Lehrer ist da wirklich anders. Guru heißt halt einfach nur Lehrer. Also ich hatte zum Beispiel in Indien zwar meinen Yoga-Guruji, das war mein Yoga-Lehrer oder eigentlich Meister, der war halt auch spirituell, aber ich hatte auch meinen Tabla-Guruji. Ich habe in Indien Tabla gelernt, kurz. Der Tabla ist so ein Musikinstrument, das ausschaut wie Trommeln. Ist aber eigentlich ein Musikinstrument. Da klopft man drauf. Ne? Und auch wenn du wenn du irgendein Musikinstrument in Indien lernst, dann ist das ein Guru. Jeder Lehrer heißt dort Guru. Aber der Unterschied zu unseren Lehrern ist, dass er ganz andere Verehrung ist. Das heißt, ein Lehrer hat in Indien auch einen Lehrer, einen Tanzlehrer oder einen Lehrer, der Gesangsunterricht macht. Es gibt übrigens auch ein Yoga des Tanzens und ein Yoga des Singens. Die sind spirituell, die folgen den gleichen vedischen Schriften, die haben die gleichen philosophischen Erkenntnisse und philosophischen Ansichten wie ein Yogi, der jetzt Körperübungen macht oder geistige Übungen macht. Lernen die tanzen oder singen. Das war meist bei Frauen dann ein spiritueller Weg sogar, dann tanzen und singen zu lernen. als yogische Praxis sozusagen. Das war halt so in Indien Tradition. Und genauso Kunst und Musik und andere Dinge. Das heißt, ein Lehrer heißt Guru. Ja? Guru heißt da nichts anderes übersetzt wie von der Dunkelheit zum Licht. Ja? Das kann man jetzt ganz profan sehen und kann man so sehen, die Dunkelheit ist, ich kenne diese Körperstellung nun nicht und ich weiß nicht, wie ich die ausübe richtig und ich weiß nicht, wie lange ich die halten soll und wie ich dabei atmen soll und wie ich dabei fühlen soll und ob ich mich da hingebe und entspanne. Dann brauche ich jemanden, der bringt mich zum Licht der Erkenntnis, wie ich die Übung richtig mache, ja, jetzt rein technisch betrachtet. Ja, dann ist das ein Lehrer. Und die Inder haben halt generell gegenüber einem Lehrer eine ganz andere Art von Respekt und Wertschätzung als im Westen. Darum darf man das nicht ganz vermengen, wenn man jetzt immer automatisch sieht, als wäre es fast gottgleiche Verehrung. Diese Grenzen, die sind in Indien extrem, die sind nicht da. Ja? Es kann da passieren, dass ein göttlicher Lehrer eines Musikinstruments, jemand, der ein Sitar, der ein klassisches indisches Instrument wirklich absolut meisterhaft beherrscht, wird in Indien genauso als ein göttliches, heiliges Wesen fast angesehen. Ja? Und genauso verehrt. Diese Grenzen sind komplett fließend. Das kann man jetzt nicht direkt auf den Westen übertragen. Darum würde ich sagen, ein westlicher Yoga-Lehrer, den würde ich dann schon eher vergleichen, wie dann die wie man halt uns Lehrern begegnet. Wenn man bei Lehrern Yoga lernt oder andere Sportarten lernt oder Gitarre lernt oder Fremdsprache lernt, eine Wertschätzung sollte schon da sein, weil sonst kriege ich ja nicht wirklich viel mit. Ne? Aber diese Heiligenverehrung, wie es in Indien ist, das ist auch eine kulturelle Sache. Das muss nicht sein. Ne? Das war sogar bei mir so. Sogar, obwohl mein Guru quasi erleuchtet war und verehrt wurde, halb als Heiliger. Die Inder kamen rein und haben seine Füße berührt oder haben sich niedergeworfen bis zu den Zehen. Und von uns hat er da gesagt, sollen wir das nicht machen, weil er hat uns das gesagt, die Menschen brauchen das, aber wir brauchen das nicht. Also wir sollten das auch nicht tun. Da hat echt gereicht, einmal dann am Tag Jai Guru Deva zu singen und das war's dann. Das war Verehrung genug und mit einem Namaste begrüßen und verabschieden und das war Ritus genug. Also das braucht man nicht. Das braucht man eigentlich nur, wenn man wirklich Bhakti-Yoga auch macht, wenn man das als Weg hat. Und das ist eigentlich im Westen nicht sehr populär, aber die dem Weg dann folgen, für die ist das dann okay. Aber es ist kein Grund, das ist keine Pflichtübung.
Und wenn ein wirklich ein spiritueller Lehrer erscheinen soll, dann erscheint er. Ne? Dann wird er gefunden, jetzt unabhängig ob davon, ob das ein Yoga-Lehrer ist oder was immer man sonst macht, der ist auf einmal da. Ne? Es ist unausweichlich, dann hat man auch keinen Zweifel.
Wenn man einem begegnet, meinst du?
Ja, wenn es einfach dran ist, wenn es sein soll. Wenn es
dran ist, ja, genau so ist es. Ja. Letztlich ist es so, dass der Lehrer dich findet und nicht umgekehrt. Der ist einfach wirklich da, in dem Augenblick, wenn du einen brauchst, ist er da. Und der wirkliche Lehrer, man muss das schon recht deutlich sehen und nie vergessen. Ein Guru, egal wie heilig er auch immer sein mag und wie geklärt er auch immer sein mag, ist einfach nur ein Stellvertreter für den wirklichen Lehrer. Und der wirkliche Lehrer ist das Leben selbst. Der wirkliche Lehrer ist das Ganze. Ja. Im Yoga sagt man dann auch gern Shakti, wenn man es als Energie sieht, wenn man es als Materie sieht. Aber der wirkliche Lehrer ist das Leben. Und es wirkt halt dann durch den Guru oder durch andere Lehrer. Und manchmal wirkt es nicht durch Filter, durch einen Filter von Verstand, manchmal wirkt es durch andere Filter, aber es wirkt immer, es ist immer das Leben der Lehrer. Und das Leben wird dann immer diese Lehrer dann schicken, die zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig sind. Die sind dann da und das sollte man nie verwechseln. Außer man ist jetzt wirklich voll im Bhakti-Yoga. Dann kann man, dann nimmt man wirklich, dann stellt man den Guru auf ein so hohes Podest, dass er regelrecht der Stellvertreter für Gott ist und Gott interessiert ihn dann gar nicht. Das ist dann das Wesen des Bhakti-Yoga. Da ist dann die Hingabe, die Inbrunst der Liebe so stark, dass man dann diese eine Form, diesen Menschen verehrt als Gott gleich. Ja, und dann muss man halt hoffen, dass das wirklich einer ist, der das dann nicht allzu persönlich nimmt. Da gibt es dann wirklich solche und solche. Da gibt es dann auch Missbrauch auf der negativen Seite und dann gibt es aber auch göttliche Wunder auf der positiven Seite. Also es gibt da wirklich beiderlei. Aber das wirklich, der wirkliche Guru ist trotzdem, auch für Bhakti gilt das, letztendlich das Leben. Und das reicht aus.
Und das Leben ist man ja auch quasi selbst, oder?
Absolut. Und der wirkliche, ja, das ist ja wichtig im Yoga, gerade durch Meditation, Yoga, durch viele Praktiken, wo es um Innere geht, um innere Stille geht, um die Hinwendung ins Innere, geht es darum, diesen inneren Guru zu finden. In dir, den Guru in dir. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und das ist eigentlich etwas, was ein Guru immer machen sollte, jemanden auf sich selbst verweisen. Nämlich dieses Du mit dem Finger, ja, da zeigt man auf den wahren Guru, der in dir ist, ja, der wirklich in dir ist, weil da sind wir jetzt schon eins, der ist jetzt schon da. Du kannst gar nicht ohne dem sein, dann sonst wärst du tot. Er ist das, was dich lebt. Ja, das ist das, was du wirklich bist. Ja, und wenn das noch nicht geklärt ist, dann wirkt es halt als Intuition oder als Gefühl. Ja? Und diesem inneren Guru sollte man vertrauen, auch in der Wahl des äußeren Gurus. Die Lehrer, zu denen sie einen hingezogen fühlt, wo man sich hingezogen fühlt. Egal, ob man sich intellektuell hingezogen fühlt, wenn man sagt, wow, alles, was der sagt, verstehe ich und ist gut. Oder ob man sich vom Herzen hingezogen fühlt, aus Liebe. Oder ob man sich aus Sympathie oder aus Witz oder aus Intuition, ja. Egal welches Chakra dahin zieht, wenn man jetzt so will, es ist egal, es muss nur dieser Zug da sein. Und dann folgt man der es aber entscheidet und der sagt, ja, da fühle ich mich hingezogen. Das ist ja schon der innere Guru. Ja? Also letztlich sollte man in dem Sinn schon von Anfang an, ja, diesen inneren Guru vertrauen, der einem sagt, wohin geht's? Ja? Wem vertraue ich mich an für eine Weile? Ja? Wo habe ich Vertrauen? Aber die Entscheidung fällt der innere Guru. Und der ist am Ende, das ist dann das, was man erfährt, eins, dieser innere, dieser äußere und das Leben, all diese scheinbar drei, ist ein und derselbe Guru, immer schon gewesen. Ja. Das bist du.
Ich finde es jetzt ziemlich intensiv, über was wir alles gesprochen haben in dieser kurzen Zeit. Könnten mehrere Leben gewesen sein.
Ja, so ist es.
Ich bin total platt.
Oje.
Nein, aber also. Es ist erstaunlich, was für, also auch wenn man noch nicht mal beim, also ja, sagen wir einfach mal, einfach noch auf der Suche ist oder auf der Flucht sozusagen, je nachdem wie man sieht.
Ja.
Was dennoch möglich ist, also dass es möglich ist, über all das zu sprechen und irgendwo hat man dann leise doch eine Ahnung oder man irgendwas innen sagt einem, da ist ein Ja dazu einfach und auch wenn es noch gar nicht irgendwie wirklich greifbar ist und ja, das weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ja.
nicht das Jahr ist, was diesem Jahr folgen. Und das ist schon, ich meine, die hat jetzt so in kurzer Zeit wirklich eine Spanne von vielleicht 10 Jahren oder was, ne? Wenn man Yoga macht, 10, 20 Jahre können das sein. Aber jede einzelne Phase, da geht es nicht immer darum, gleich zum übernächsten Schritt zu kommen. Das, was jetzt ist, ist richtig und das will ausgekostet werden. Das kommt nie mehr wieder. Ja? Irgendwann ja, ist dann eh so, dann widmet man sich anderen Praktiken. Was weiß ich, dann irgendwann mehr dem Atmen oder mehr der Meditation oder dem Yoga Nidra oder was auch immer kommt. Aber alles möchte voll und ganz erfahren werden, voll und ganz ausgekostet werden. Ich bin sogar der Überzeugung, dass das sogar ganz wichtig ist, dass man, dass dieses Auskosten, dieses voll und ganz Auskosten, erst wenn das gemacht wurde, ist diese Reife da wieder für einen nächsten Schritt. Und die Reihenfolge kann da sogar durcheinander sein. Das ist so individuell, ja. Wir sind als Menschen so verschieden. Das, was gerade hier ansteht, spürt jeder selbst. Was macht Freude? Und das soll ausgekostet werden, solange es da ist. Und wenn sogar ein ganzes Leben oder mehrere Leben da ist, dann ist das halt so geil für diese eine, dann will, weil letztlich ist das alles Gott. Dann will Gott in dieser Form das aber ein Leben lang genau so erfahren und dann, oder sitzt dann in einer Asana stundenlang jeden Tag und das für 30 Jahre, weil das so geil ist. Ist ja völlig wurscht. Ja, ja und das darf sein.
Ja, das finde ich jetzt, das wirkt jetzt total beruhigend, dass du das sagst. Ich habe ja auch von dir das Buch Erleuchtung oder habe auch den Text zu dem Webinar gelesen von dir ein bisschen schon. Und da wird man manchmal so ein bisschen schwindelig, was du halt schon so alles irgendwie erlebt hast. Und da muss ich manchmal irgendwie das Buch dann weglegen, weil ich mir denke, boah, das ist irgendwie das.
Glaube ich, ja.
Das ist irgendwie doch so weit weg irgendwie von mir und wo bin ich jetzt? Und ich bin ja noch irgendwie ganz weit weg irgendwie so gefühlt. Aber wenn du das jetzt sagst, eben, dass es eigentlich nur darum geht, einfach mit dem zu sein, was jetzt gerade ist und was jetzt ansteht, dann ist es so ein. Oh, ach so, ja. Dann ja, wirkt es sehr entspannend. Weil der Verstand sagt natürlich dann, oh Gott, es fehlen mir noch so viele Erfahrungen und nach alles so weit weg und dann gibt es diese und jene und dann ist man ja immer noch irgendwie verhaftet und das Ego ist dann mit Gott identifiziert und
das geht
mit dem Nichts und dann,
da,
man, ja, hört das endlich, man hört das endlich auf und es wird wahrscheinlich vielleicht auch nie aufhören und so unfair, warum erleben das manche so und andere gar nicht und alle wollen ja erwachen, also die erwachen wollen, wollen erwachen. Ja. Und dann sind aber die Wege dennoch so unterschiedlich, auch wenn der Begriff der gleiche ist, scheint es ja doch ganz viele unterschiedliche Wege zu geben und auch unterschiedliche Erfahrungen oder Zustände oder
ja. Ja, genau. Es gibt so viele Erfahrungen. Es gibt letztlich so viele Erfahrungen, wie es Menschen gibt. In jedem Menschen fühlt sich jede Erfahrung wiederum anders an. Aber es gibt auch so viele Erfahrungen, die zum Beispiel auch hier gar nie erfahren wurden. Ja? Menschliche Erfahrungen. Es ist jede einzelne menschliche Erfahrung. Und ob das ist Fußball spielen, Gitarre spielen oder malen oder egal was. Oder irgendwelche in einer Beziehung, allein in Beziehungsthemen, was da alle für Möglichkeiten gibt, sich in Beziehung zu erfahren oder in Gruppen zu erfahren oder in einem Job zu erfahren. Das kein Mensch, ja, jeder Mensch kann nur so viel all diese Erfahrungen in einem Leben erfahren. Ja, um das geht es ja gar nicht, sondern für jeden steht was anderes an und keine Erfahrung ist in Wirklichkeit mehr wert oder was anderes als irgendeine andere. Ja? Da darf man sie nie vergleichen. Jede Erfahrung, die jetzt gemacht wird und die sich jetzt gut anfühlt, ist genauso heilig und genauso wertvoll und genauso gleichgültig mit allen anderen Erfahrungen, im positiven Sinn, gleichgültig, wie die größte Blitzerfahrung oder sonst irgendwas, oder die größte oder die kleinste Nichtserfahrung, oder? Weil es spielt alles absolut keine Rolle. Das Einzige, was erfahren werden will, ist das Jetzt, so wie es jetzt ist. Und das ist völlig gleichgültig. Da gibt es kein wirklich höher, heiliger, besser. Das gibt es alles nicht. Also es wird eher umgekehrt. Je länger du dann da bist, umso dünner wird die Luft, dass du was Neues erfahren kannst. desto kreativer muss das Universum werden in seiner eigenen Fortentwicklung, Weil da sind wir ja wirklich in einem evolutionären Strom, wirklich sind wir, ja, alle, die da irgendwo am Weg sind, weil das ist unbekanntes Terrain, ja, da sind wir am Rande des Universums und tasten uns vor und machen Erfahrungen, und da können wir auch stolpern, ja, da können auch Pannen passieren, die können, will ich gar nicht sagen, also umso mehr man auf Vorsicht hat, umso schöner ist eigentlich, ja. Weil da hat man noch so viel vor. Also ich sage es ehrlich, aus meiner Sicht, das meine ich wirklich ehrlich. Wenn ich das alles noch vor mir hätte, ja, ich würde sofort tauschen. Also ich würde nicht tauschen gegen jemanden, der das nicht erfahren hat. Ja, also das, so meine ich das nicht. Ich würde es gern nochmal, die ganze Reise nochmal, sofort, 100-mal, 1000-mal, wenn ich nichts davon wüsste.
Ja? Aber von dem Moment an, wo du erwacht bist, oder das
ja vorher? Nee, alles. Okay. Da gibt es nichts, was ich, wo ich sagen würde, das wäre es nicht wert, genauso nochmal erlebt zu werden oder 1000-mal nochmal erlebt zu werden. Jede einzelne Erfahrung. Absolut jede Erfahrung. Jede menschliche Erfahrung vor allem auch.
Ja. Das finde ich jetzt ein starkes Statement, weil für mich scheint es doch irgendwo noch so als Mensch irgendwie unfair zu sein, dass halt viele Menschen auf dem Weg sind und erwachen möchten, aber letzten Endes sind es halt nur wenige, wo das dann tatsächlich auch geschieht. Und das auch wenn du so sagst, stimmt so nicht,
ja. Dann es erwacht immer dasselbe. Also, es erwacht immer dasselbe. Die Menschen, die einzelnen Persönlichkeiten erwachen ja nicht. Es erwacht immer das eine selbe Universum. Es erwacht immer das eine selbe Bewusstsein. Ja. Die, wenn irgendwer erwacht, ja, jeder, der, du bist ein weibliches Wesen, da fragt man nicht, wie alt man ist. Du, ich schätze dich jetzt mal.
So, pass auf.
Okay, ich schätze dich auf 20, da kann man jetzt
kommen. Oh. Süß.
Oder 18.
Ja, danke.
Okay. Ist ja wurscht, ja,
sag mal. Schön. Mhm.
Ja. Alle, die, jeder, bei jedem Erwachen, das in den letzten 20 Jahren auf diesem Planeten geschehen ist, warst du dabei?
Das sieht man vielleicht aber erst, wenn man erwacht ist, oder?
Ja, aber es ist so.
Weil ich weiß, also ich verstehe schon, was du meinst, also aus dieser nicht relativen Sicht, dass es so ist, aber jetzt so als Mensch, als Individuum erscheint es doch einfach eine andere Qualität, glaube ich, zu sein, ob eben Freiheit im System ist oder nicht. Und auch wenn es immer das gleiche Bewusstsein ist, was erwacht und eigentlich die Individuen davon nicht getrennt sind, es ist dennoch für das Individuum als menschliche Form einfach ein Qualitätsunterschied.
Absolut, ja, ja. Ist leider so, ja, oder ist Gott sei Dank so, ja, das ist, ja, aber im Prinzip ist es ein Hineinentspannen. Ich sehe da schon eine Art evolutionären Prozess, der gleichzeitig nach vor als auch zurückgeht, weil es geht ja zurück zu dir selbst. Es geht zurück dahin, als was du gedacht warst, als was Mensch gedacht war. Letztlich aus der Sicht des Erwachens schaut schon so aus, dass alle Menschen letztlich, alle ohne Ausnahme auf der Suche sind oder getrieben sind. Selbst die, die sich halt von der Werbung da betrügen lassen und Sachen kaufen bis zum Gehtnimmer, weil sie glauben, davon glücklich zu werden. Aber warum sie das machen, ist genau aus diesem Mangelgefühl heraus, als würde hier was fehlen, als wäre ich nicht zu Hause, als würde da irgendwas fehlen, der Zufriedenheit fehlt dann ja sozusagen auch. Gleichzeitig ist der Antrieb da, der Antrieb kann sein eine Sehnsucht, wie ein Sog dorthin, der Antrieb kann sein ein Pushen, dass es einen antreibt in eine gewisse Richtung, aber all das ist letztlich die gleiche Energie. Und darum würde ich sagen, ist man, wenn man jetzt zum Beispiel sich dann getrieben fühlt und einer spirituellen Praxis folgt, wie dem Yoga, auch wenn man nicht weiß, dass es eine spirituelle Praxis ist, hat man da schon bessere Chancen, ist man schon eher auf der Gewinnerstraße. Egal, ob man dann Erwachen erfährt oder nicht, da geht es dann wieder darum, wenn man seiner Freude folgt und die Zustände, die erreicht werden durch Yoga, die Tiefenentspannung, all das, da hat man ja trotzdem auch was davon im praktischen Sinn als Mensch. Ne? So ist es ja nicht, dass man nichts davon hat. Das ist ja immer wichtig, bei jeder spirituellen Suche ist wichtig, dass man auch als Mensch was davon hat, auch wenn man nirgendwo ankommt. Ja? Wenn dann Erwachen trotzdem geschieht, ist ein Geschenk. Und ich glaube, die Chance ist trotzdem größer, wenn einer solchen Methode gefolgt wird. Das zeigt die Praxis. Und ganz ehrlich, ich kann nichts versprechen, ne? Niemanden. Ich kann niemandem sagen, Erwachen geschieht eh. Aber im Moment schaut schon so aus, als wäre dieses Phänomen in die Welt getreten, mit einer größeren Häufigkeit. Also ich gehe schon davon aus, ich habe nur vor ein paar Jahren, und es gibt vielleicht jetzt sogar noch Interviews mit dem Thema Setu, wo ich das vielleicht gesagt habe, oder in einem Online-Satzung gesagt habe, dass ich an ein kollektives Erwachen nicht so glaube. Ja? Das hat sich in mir gewandelt. Ja? Also die Hoffnung ist schon da, dass das geschieht.
Ja, schön. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, der direkt nicht mit Yoga zu tun hat und Erwachen, aber ich glaube, viele Menschen, die Yoga machen, interessieren sich auch oder ändern auch ihre Ernährung. Also ernähren sich dann vegetarisch oder vegan. Ja, wie siehst du, ist das auch ein spiritueller Schritt oder spielt es gar keine Rolle?
Beides. Es ist körperlich, energetisch wichtig. Ja, das kann man Egoismus entsprechen. Wenn man, da geht es letztlich aus meiner Sicht beim körperlich-energetischen, jetzt lasse ich einmal das Ethische weg, das ist dann das Zweite, geht es um Kundalini eigentlich, um diese Lebensenergie, die durch uns fließt und um die ins Fließen zu bringen, damit die eher die Tendenz hat aufzusteigen sozusagen und damit sie ausgelöst wird, hilft eben diese Form von Ernährung. Ja? Weil Fleisch und Fette, das steht schon in den Wegen, einen energetisch eher, früher hätte man gesagt, runterziehen. Ja? Mir gefällt der Ausdruck nicht so sehr, weil er wertend ist. Das Gegenteil von, oder wenn man das nicht wertend sehen will, könnte man auch sagen, erden. Ja? Dann würde das erden, das heißt jemand, der starke Kundalini-Erfahrungen hat und eigentlich ein bisschen runterkommen möchte, für den wäre das dann eine Ernährung, dass er vielleicht dann sogar Fleisch, Fisch oder Fette isst. Aber wenn ich in dem Prozess bin, dass ich im Aufstiegsprozess energetisch gesehen diese Energie quasi anregen möchte und vor allem meine Kanäle reinigen möchte, den Körper energetisch quasi reiner bekommen will, dann geht es darum, eben auf diese Sachen zu verzichten und eher Früchte, eher Gemüse, diese Sachen zu essen. Also das ist wichtig, für den Kundalini-Prozess ist das wichtig. Unabhängig von ethischen Gründen. Und von ethischen Gründen ist ja sowieso, das lässt sich, solange man an Trennung glaubt zumindest, ja, wenn ich weiß, dass ich ohnehin nur mich selbst esse und dass es nur eines gibt und dass niemand stirbt, ja, wenn man mal so weit ist, schaut es dann vielleicht wieder anders aus. Wenn man aber nicht so weit ist, ist es auch eine ethische Frage, dass es ganz natürlich ist, dass man dann meist auf sowas verzichtet. Das ist aber der ethische Part, ja, der nichts jetzt mit dem spirituell-energetischen Part zu tun hat. Aber beim spirituell-energetischen Part ist wirklich so, dass es für Yoga-Praxis echt ratsam ist. In der Zeit, wo man intensiv, wenn man sich dem wirklich voll und ganz verschreibt, ist es einfach ein gesünder und ist ein gesünderer Lebensstil. Passt dazu dem Lebensstil. Und es regt diese Energien an. Also ich sehe das vor allem auch im Hinblick auf Kundalini. Und man nimmt ja auch das Leid der Tiere in sich auf, ne, wenn man isst. Wenn man Fleisch isst. Also ich esse zum Beispiel mittlerweile wieder Fleisch. Ich habe 1000 Gramm, wo ich keins gegessen habe. Aber ich gehe auch in Verbindung zu den Tieren und solche Sachen. Also das ist ein ganz großes Thema. Auch für mich ist mehr ein ethisches Thema und mehr ein Evolutionsthema, dass ich das so sehe, dass die Menschheit sich generell in die Richtung entwickeln muss oder sollte oder könnte oder. Eine Hoffnung ist, dass sie es tut, ja, um da von dem Tierleid auch wegzukommen, vor allem von der Massentierhaltung. Das ist ja nicht gesund, so Fleisch zu essen, die ganzen Hormone, die da ausgeschüttet werden, wenn das Tier getötet wird oder leidet, ein Leben lang leidet und vollgestopft wird mit Medikamente. Das hat ja mit gesundem Essen überhaupt nichts mehr zu tun. Da brauchen wir also. Das ist wirklich schlimm, ja.
Und abgesehen davon eben, wie die Tiere gehalten werden, aber denkst du, eine Pflanze leidet nicht? Also ein Apfel wird vielleicht doch auch lieber zu einem Baum erblühen, als in einem Magen zu landen, oder?
Doch. Also die Pflanze leidet vielleicht nicht so bewusst, aber im Prinzip ist da kein Unterschied. Wir haben, das ist das Problem, jetzt ist interessant, weil gerade vorher haben wir kurz ein Gespräch gehabt beim Essen, haben mit meiner Vaterin darüber gesprochen. Weil man ja da wirklich auf dem Planeten so ein bisschen ein Problem hat mit dieser biologischen Lebensform, die darauf basiert, dass wir uns gegenseitig essen. Ja, diese Ursünde, die steckt ja nicht im Menschen, die steckt ja schon in dieser biologischen, wie das ganze Leben so funktioniert. Ne? Das ist so gedacht leider. Es baut darauf auf, dass ein Organismus sich dem anderen einverleibt. Das macht sogar Sinn. Würden jetzt zum Beispiel die ganzen Tierleichen liegen bleiben und würden nicht irgendwie verwertet werden, dann, also von Aasfressern zum Beispiel oder dann zumindest von Würmern oder Mikroben oder sonst was, dann hätten wir da Seuchen oder haben da nicht dadurch auch Seuchen, wenn die nicht schnell quasi wieder aufgegessen werden. Es ist sogar schade, dass sich der Mensch, aus meiner Sicht ist es schade, dass sich der Mensch da der Nahrungskette so derart entzieht, zum Beispiel durch Verbrennen. Ich würde nicht gern verbrannt werden. Also ich halte da nichts davon. Ich hätte am liebsten, dass irgendwelche Tiere den Körper, dass das bleibt, wieder in die Nahrungskette zurückgeht, weil ich habe ja auch davon quasi profitiert und dass man sie komplett entzieht, finde ich schade. Aber es ist wirklich ein ethisches Problem für uns als Menschen, für bewusste Menschen, umso wacher man wird, das muss man gegenseitig essen. Ne? Gegenseitig meine ich wirklich Tiere und Pflanzen. Und du hast da völlig recht, Pflanzen, die, wenn jetzt Früchte ist, ja, die Früchte sind dazu gedacht, dass sie gegessen werden. Das hat die Natur so gedacht. Ne? Du isst da die Kerne, du laufst dann herum, dann irgendwann hast du deine Ausscheidungen, da landen dann die Kerne wieder auf der Erde, schön in einem Haufen, mit deinen Ausscheidungen, was dann gleich Dünger ist. Das ist intelligentes Design sozusagen. Das ist cool. Aber dass wir jetzt die Wurzeln ausreißen, da fängt schon an. Die Pflanze will eigentlich ja, wie du sagst, die möchte zum Licht. Aber in diesem Lichtwettbewerb haben wir schon mit den Pflanzen den ersten Wettbewerb. Wer erreicht das Licht als erstes? Wer breitet sich am größten aus? Die Bäume sind dann auch im Kampf quasi um das Stück Licht. Nicht alle Bäume schaffen es dann groß zu werden. Auch da haben wir einen Verdrängungswettbewerb. Dieses ganze Leben ist schon, das müssen wir sich eingestehen. Das muss man reflektieren und dieses Reflektieren kann sehr hart sein, wenn man dann wirklich tief reingeht. Der Schmerz, der da drinnen steckt, ist wirklich unendlich groß. Dieses Leid, das wir uns gegenseitig permanent zufügen, ist unendlich groß in dieser Welt. Und das fängt wirklich schon dort an, wo wir in ein Blatt beißen, in ein lebendiges. Das habe ich selbst erlebt. Ich war mal in einem ziemlich argen Zustand. Ich habe mehrmals Zustände gehabt in meinem Leben, wo ich mehrere Tage nichts gegessen habe, nichts geschlafen habe, fast nichts getrunken habe und mich permanent bewegt habe, also in einem extremen argen Zustand. Das ist geschehen, also das habe ich nicht absichtlich gemacht. Ich habe so auch Fastenphasen gehabt, wo ich bewusst gefastet habe, also das entschieden habe, aber diese Zustände sind einfach so geschehen. Und da hatte ich dann irgendwann einmal in einem Blatt, ich wollte eigentlich nur die Energie aufnehmen und das Blatt am Leben lassen. Also das sind jetzt so kleine Sachen aus der Trickkiste, was man halt so tut, wenn man dann so gar nichts isst und sich quasi nur von Energie mehr oder weniger ernährt. Das geht dann schon auch von der Sonne und so. Aber da habe ich dann auch eine Phase gehabt, da habe ich bewusst von Blättern Energie aufgesogen, von lebenden Blättern, also von Bäumen. Ja, habe die in meinen Mund genommen und habe quasi daran gesaugt, energetisch, um ein bisschen Energie zu bekommen, weil ich nichts Lebendiges essen, töten wollte. War ich halt in dem Zustand, wo ich gar nichts gegessen habe und auch nichts essen konnte. Und dann bin ich, warum auch immer, auf die Idee gekommen, ich kitzel das jetzt mit den Zähnen. Also ich weiß jetzt, ich schaue mal, wie sich das anfühlt innerlich, würde ich jetzt zubeißen. Also ich habe nicht abgebissen, ich habe nur ganz leicht gebissen. Und ich war da in einem ziemlich starken Einheitszustand. Das heißt, ich war dann wirklich als Körper nur eine Form des Ganzen, die sich da als Körper halt zeigt, aber war sehr mit dem Ganzen verbunden und habe unmittelbar den Schmerz gespürt. Das war so unglaublich, in mir. Ja, ich habe den Schmerz der Pflanze gespürt, wo ich nur mit den Zähnen ganz leicht reingebissen habe. Ja, den habe ich aber in mir gespürt, ja, direkt in der Wirbelsäule sozusagen, richtig im eigenen Körper. Und man weiß ja auch, wie Pflanzen empfinden, wenn man mit Pflanzen spricht zum Beispiel. Ja, das weiß jeder, der doch Pflanzen hat. Wenn man mit einer Pflanze der Zuneigung gibt, Energie folgt der Aufmerksamkeit, dann bekommt die Energie, dann bekommt die Liebe, das ist ein Liebesakt. Dann gedeiht die ganz anders, dann blüht die länger, dann duftet die anders. Das kann man erleben, das kann man erfahren. Das heißt, auch Pflanzen leiden. Aber das werden wir, da hat es jetzt, aber das ist jetzt wirklich nur philosophischer Art, dass wir drüber sprechen, weil da denke ich, da wird es jetzt ein paar hundert Jahre noch dauern, dass die Menschheit, wenn überhaupt je, so weit kommen würde, auf all diese Dinge, auf diese Art zu leben, zu verzichten, auf jede Gewaltanwendung quasi zu verzichten, um zu überleben. Ob das überhaupt die Menschen im Körper können, ob das dann nicht sogar ein evolutionärer Prozess noch sein muss, dass wir uns dahin entwickeln, ob die Körper dann anders ausschauen, da reden wir dann schon über ein paar Jahrtausende. Wie ein Planet dann ausschaut, wenn das mächtigste und intelligenteste Wesen dieses Planeten, das dann auf diesem Planeten herrscht, und letztlich bis jetzt das Ende der Nahrungskette sozusagen war, wenn dieses Wesen sich plötzlich völlig ausklingt aus dieser Brutalität, ob das dann Auswirkungen hat auf diesen Planet, unmittelbar oder beziehungsweise auf unbewusste Ebene, auf sozusagen morphogenetische Ebene, oder ob wir dann eingreifen und auch gewissen Tieren dann regulierend verbieten würden, andere zu töten, ne, wie wir das regulieren würden, ne, ob ein Löwe dann nichts Lebendiges mehr kriegen würde, aber ob man dann, was wir dann mit den toten Tieren machen, ob dann Aasfresser, also das ist so ein großes Thema, das übersteigt derzeit und dort, wo wir jetzt als Menschen stehen, ja, so sehr unser im Moment kann es nur darum gehen zu sagen, man ist gegen Tierfabriken, man ist dagegen, dass der Massentierhaltung gemacht wird, dass die vollgestopft werden mit Antibiotika, Fleisch wird dann mehr kosten, man braucht dann einen anderen Verteilungsschlüssel, dass nicht nur Reiche dann Fleisch kriegen, ne? Das wäre dann auch wieder so eine Lösung, das wird so teuer, die Reichen können dann weiter jeden Tag ihr Steak essen und andere gar nicht. Also das sind die Themen, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben. Ne? Da hilft es nicht, wenn man da jetzt, dort wo ich jetzt gerade hingeflogen bin, ne? Da kann es einmal hingehen, auch in ein paar hundert Jahre. Aber jetzt wäre das so einmal das Thema, ne? Um das anzugehen, um da mehr in Frieden zu kommen. Ne? Und um weniger aggressive Energie auch in die Menschen zu haben, weil das ist letztlich auch eine Folge davon, von dieser Art der Ernährung. Ne?
Aber sonst gilt es auch den Weg der Freude zu gehen, also auch in Bezug auf Ernährung. Also was Freude macht, wozu man sich angezogen fühlt zu der Ernährung.
Ne? Genau, und wenn das mal Fleisch ist, dann ist das so. Also aus spiritueller Sicht ist das letztlich nicht zu verurteilen.
Mein Freund sagt dazu immer selber schuld, wenn die Tiere so gut schmecken. Also.
Naja, er ist gar nicht so weit weg, weil das ist ja das eine selbst. Im Prinzip essen wir uns ja wirklich selbst. Das ist wirklich so. Also es ist. Aber.
Also ihm macht, weil der Deva Setu jetzt gerade gesagt hat, eben der Freude zu folgen und ich weiß, ihm macht es halt Freude.
Ja, dann ist Fleisch
zu essen, obwohl er seitdem er mit mir zusammen ist, auch viel mehr vegetarisch ist. Aber ja, hin und wieder muss schon nochmal ein Tier herhalten, weil es so gut schmeckt.
Ja, ja. Ja, und es haben ja viele Sachen drinnen, die man sonst dann wieder mit Zusatzernährung irgendwie beschaffen müsste, das kann ich schon verstehen. Aber ich würde dem folgen, was das Innere ist. Und es geht nicht darum, sich irgend zu etwas zu zwingen, was man nicht ist. Also da hat wirklich der Vorrang, so brutal das auch klingen mag, der Vorrang hat immer das Leben selbst und der Mensch ist ja auch nicht von dem Leben getrennt. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt die großen Täter hier sind, sondern das ganze Leben ist so aufgebaut und wir sind halt am Ende der Nahrungskette und wir sind die Lebewesen, die eben überhaupt in der Lage jetzt sind, darüber zu reflektieren. Aus diesem Reflektieren geschieht dann bei vielen, dass sie keine Tiere mehr essen. Das ist extrem wertvoll, dass es diese Bewegung gibt. Das geschieht oft schon in jungen Jahren, dass sie Menschen dazu entscheiden. Bei meinen Töchtern ist es zum Teil auch schon so gewesen. Also das ist ja ein dynamischer Prozess, der ja geschieht und der muss jetzt nicht nächstes Jahr abgeschlossen sein. Der darf ruhig dann noch dauern und Und da können wir sagen, okay, da haben wir diese Möglichkeit, dass es Generationen dauern kann. Und jede Generation geht einen Schritt weiter und es geschieht in Wellen. Und wenn wir dann in 1000 Jahren oder in 3000 Jahren ganz woanders stehen, ja, und diesen Planeten gibt es noch ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen Jahre, dann ist es völlig egal, ob wir morgen da so weit sind oder in 10.000 Jahren so weit sind, weil kosmisch gesehen sind 10.000 Jahre genau das, was morgen ist. Ja. Das ist dann morgen. Und dann, ja, das Leid, das bis jetzt schon auf diesem Planeten geschehen ist, ist ohnehin schon so groß, das soll keine Entschuldigung sein. Aber da sind wir ja schon dabei, das weniger zu machen. Also ich sehe da eher einen positiven Prozess, ja, wo, wie du sagst, nicht immer weniger, wo immer mehr dazu kommen, dass dann eine Freundin kennenlernen, die isst vielleicht dann weniger oder gar kein Fleisch und dann verzichten sie auch. Das ist ein wunderschöner Prozess und den muss man gar nicht so militant sehen. Nicht? Und wenn dann jeder dem folgt, was aus seinem Inneren heraus wahr ist, dann lebt jeder ein authentisches Leben und das ist es wert, gelebt zu werden. Jedes authentische Leben ist es wert, gelebt zu werden. Egal wie es aussieht. Und egal wie es endet, weil jedes Leben endet. Das muss man sich auch immer wieder vergewissern. Ja, da, manchmal spielt so die Illusion mit von einem ewigen Leben oder so, aber das ist das ewige Leben, das haben wir eh schon als geistige Wesen, als bewusstes Wesen, als das, was wir wirklich sind. Und die Körper sind vergänglich und das zeigt uns die Biologie auf drastische Art und Weise eben auch, dass diese Körper vergänglich sind.
Ja, auch ein Interview ist vergänglich und hört irgendwann mal auf.
Ja.
Ich habe mir gerade gedacht, wir können mir jetzt die Kurve kratzen, aber das
super, war das war super gekratzt. Der Edgar-Körper verschwindet jetzt vom Bildschirm. Ja. War nur eine Erscheinung in den Lichtpunkten des CD-Bildschirms, zusammengesetzt aus roten, grünen und blauen Punkten, nicht essbar. Reine Energie.
Ja, Edgar, vielen, vielen Dank. Das war wirklich starke Tabak, oder wie soll man sagen?
Tabak, ja.
Energetisch und auch vom Inhalt her, ja, genau.
Und, das schöne Freude.
Danke, Mira, natürlich. Danke.
Danke euch auch.
Danke
Mira, danke für das Thema, danke für die Fragen.
Danke allen, die zuhören und dabei geblieben sind.
Jetzt habe ich nichts mehr gehört. Macht nichts. Namaste.
Namaste, danke.